von dem Geschwisterduo Angus und Julia Stone aus Australien. 8.30 Uhr, moin.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Wo waren wir denn gestern stehen geblieben im Herzen der Katze von Gina Carrière? Großer Zeitsprung. Wir sind jetzt 20 Jahre nach diesem Roadtrip kreuz und quer durch den Iran von Gina. Und jetzt sind wir im Jahr 2022. Die Ich-Erzählerin lebt in Südfrankreich, hält Kontakt zu ihrer Familie in Teheran. Dort wurde eine junge Frau, die ihren Namen trägt, wegen einer Lappalie ermordet von den Mullahs, Gina Mahsa Amini. Sie trug ihr Kopftuch nicht vorschriftsmäßig. Und dieser Tod löst eine Revolution im Land aus, in der Frauen die Hauptrolle spielen. Pekka Feridoni liest.
Du musst dir um mich keine Sorgen machen, Tante. Stell dir vor, wie schön alles wird, wenn Iran endlich frei ist. An dem Tag, an dem die Islamische Republik untergeht und alle Iranerinnen und Iraner aus der ganzen Welt zurückkommen können, wird die Welt kippen. Wie eine Wippe, Tante. Wie eine Wippe wird die Welt kippen. Nika lächelt mir zu, als sei das Ziel zum Greifen nah. Wir verbrennen nicht nur unsere Kopftücher, Tante, wir brennen ihre Verlogenheit nieder, ihren Vorhang, hinter dem sie sich verstecken. Gott, hier gibt es keinen Gott. Diesmal geht es ums Ganze, sagt Nika euphorisch. Es geht nicht um manipulierte Wahlen, Reformen, Inflation, Arbeitslosigkeit, Gaspreise. Es geht um uns, um unsere Freiheit. Wir fordern unsere Freiheit. Nika tippt sich mit dem Zeigefinger auf die Brust. Die Freiheit aller Mädchen und Frauen. San Zendegi Azadi. Nika boxt mit der Faust in die Luft. Endlich Regimewechsel, Tante. Endlich. Ich hab's satt, dass die Ayatollahs mir sagen, wer ich bin. Und alle anderen in diesem Land haben es auch satt. Wir sind viele. Nika nimmt einen Schluck von ihrem Cappuccino und leckt sich den Milchschaum von den Lippen. Die meisten Menschen in Iran kennen jetzt die freie Welt vom Bildschirm ihres Telefons. Sie wissen, wie das Leben dort aussieht. Sie wissen, dass dort nicht nur Huren und Menschenfresser herumlaufen. Sie wissen, was Freiheit ist. Sie sehen es jede Sekunde auf Instagram. Menschen sitzen in Cafés, trinken Wein, küssen sich auf der Straße, tanzen in Clubs, schlendern Hand in Hand durch die Stadt, tragen, was sie wollen. Frauen regieren, haben Macht, haben Rechte. Beyoncé ist stärker als Jay-Z. Nika lacht. Dir muss ich die freie Welt nicht erklären. Warum soll uns nicht dieselbe Freiheit zustehen? Wegen Gott? Wollen die mich eigentlich verarschen? Nika schüttelt so heftig ihren Kopf, als wolle sie alles, was darin ist, herausschütteln. Mit jedem Klick sehen wir, dass es da draußen eine Welt gibt, die genauso gut unsere Welt sein könnte, die für uns aber unerreichbar ist, obwohl sie weniger als 4 Flugstunden entfernt ist. Wir müssen jetzt zeigen, wer wir sind. Die paar Kiarostami-Filme reichen nicht. Was sehen die Deutschen, die Franzosen, die Engländer, die Amerikaner, wenn sie an Iran denken? Ich sage dir, was die meisten sehen. Mullahs, Bärte, Verschleierte, Terroristen, sagt Nika wütend. Eine Beleidigung ist das. Die meisten kennen Iran nur aus dem Mullah-TV. Du musst mir helfen. Nika tastet in ihrem Bett herum auf der Suche nach etwas, bis sie mir ihr Telefon entgegenhält. Das ist mein Plan, sagt sie entschlossen. Ich dokumentiere die Proteste mit meinem Telefon, mache Fotos, Videos, schicke sie dir und du postest die dann. Wir erstellen einen neuen Account. Solange ich Internetzugang habe, kann ich auch selbst posten. Aber die drosseln jetzt schon das Internet, da nützen auch die besten VPNs nichts. Selbst Momman ist den halben Tag down in ihrem Café. Wenn ich dir die Sachen schicke, geht das schnell. Aber auf Insta hochladen dauert. Außerdem ist es am sichersten, wenn ich immer sofort alles lösche. Wenn die mich kriegen und Fotos und Videos auf meinem Telefon finden, bin ich dran. Ich starre Nika an. Sie lässt mir keine Zeit zu widersprechen. Die reden von Orberu und haben selbst keinen Tropfen Seelenwasser in sich, schimpft sie. Ich sehe das Leben der Mullah-Töchter auf Instagram, wie sie in Bikinis am Pool in L.A. Champagner trinken. Wie können die es wagen, ihre Töchter nach Amerika zu schicken und gleichzeitig Merkbar Amerika, Tod Amerika zu schreien? Wieso dürfen ihre Töchter ein freies Leben führen, wenn ich unter einem Schleier leben muss? Ich habe genug von diesen Heuchlern. Ich hasse es, im Hijab verhüllt zu leben. Das ist hier Geschlechterapartheid. Ich will über mein Leben bestimmen, ich und niemand sonst. Ich allein entscheide über meinen Körper. Mein Körper ist das Einzige auf dieser Welt, das wirklich mir gehört. Das hast du mir selbst beigebracht, Tante. Nikas Augen brennen. Ihr Blick erinnert mich an ein Gedicht über einen Schmetterling, der sich begierig dem Licht nähert, bis er an der Flamme der Kerze verbrennt. Ich möchte sie von ihrem Plan abbringen. Ich möchte ihr sagen, dass es zu gefährlich ist, lebensgefährlich. Und gleichzeitig schäme ich mich, dass ich die meiste Zeit verdränge, wie Nikas Realität aussieht. Okay, höre ich mich sagen. Der Mut in ihren Augen lässt mir keine Wahl. Okay? Fragt Nika vorsichtig und wartet einen Augenblick, ob ich noch etwas hinzufüge. Okay, sage ich noch einmal. Okay heißt, du hilfst mir? Nika schaut mich prüfend an. Ich nicke. Danke, Tante, danke, danke, danke. Nika wirft mir Kusshände zu. Ich schick dir gleich alles von gestern Nacht, dann kann ich es löschen, bevor wir heute wieder losmarschieren. Mormon sagt, die hacken unsere Telefone, die fischen Nachrichten, hören Telefongespräche ab. Cobra schwört auf Telegram, aber Hassandra sagt, die können alles hacken. Und jetzt haben sie dank Siemens auch noch an jeder Straßenecke Überwachungskameras installiert. Die haben eine Armee Arbeitsloser engagiert, die jetzt ihr Leben damit verbringen, sich diese Straßenfilme anzusehen. Die haben von den Chinesen Gesichtserkennungsprogramme gekauft, nur um uns zu finden. Mir läuft ein Schauer über den Rücken, als ob die Raumtemperatur auf Minusgrade gesunken wäre. Ich versuche, meine Stimme zu kontrollieren. Ich möchte, dass du extra vorsichtig bist, Nika. Hörst du? Extra, extra, flehe ich. Bin ich, Tante, versprochen. Ich bin nie allein. Cobra und Hassandra sind immer bei mir. Wir kennen die Regeln. Nie allein, Gesicht verhüllt, keine Sackgassen, keine Ausweise, alles fallen lassen, laufen so schnell wie der Wind. Immer in die Menge hinein und dann untertauchen. Glaub mir, Tante, wir stehen kurz vor einer Revolution. Wir sind viel... Die Verbindung bricht ab. Ich denke sofort, sie haben uns abgehört. Und jetzt suchen sie Nika. Auf Instagram sehe ich, wie sich ein Mädchen die Haare abrasiert. Die Kamera ist ihr Spiegel. Sie schaut mich dabei so eindringlich an, als würde sie auf die andere Seite, auf meine Seite sehen wollen. Das Surren des Rasierapparats ist nicht zu hören. Stattdessen Sherwin. Baro je tu je kuche rach si dan, baro je tar si dan, bewachte bu si dan, baro je choharam, choharet, choharamun. Ich habe das Lied in den letzten Tagen so oft gehört, ich kann es auswendig. Für das Tanzen in den Straßen singe ich dem Mädchen auf der anderen Seite zu. Für die Angst beim Küssen, für meine Schwester, deine Schwester, unsere Schwestern. Das Mädchen setzt den Rasierapparat neu an, führt ihre Hand langsam von der Stirn nach hinten, ihre langen Haare fallen zu Boden. Baroje dochtere ke arezu dasht pesar bud. Für das Mädchen, das sich wünscht, ein Junge zu sein, wiederhole ich. Ich denke an Iman. Du warst die Erste, die mir zeigte, wie verletzlich Freiheit ist. Ich scrolle weiter durch meinen Feed. Ich sehe eine Gruppe junger Frauen am Tajrish Square Rosen verteilen. Mein Blick bleibt an ihren offenen Haaren hängen. Ich merke, wie ungewohnt es ist, in Teheran Frisuren zu sehen. Kastanienbraune, kinnlange Locken, schulterlange, blonde Haare, die nach vorne über die Brüste fallen, überhaupt, dass sich Brüste unter der Kleidung absetzen. Erst jetzt fällt mir auf, wie radikal die Gleichförmigkeit der Hijab-Silhouette ist. Und auch wie fremd. An diesem Bild hier ist nichts fremd. Es könnte eine Straßenszene in Paris sein. Ich drücke auf Watch Again, studiere die Frisuren der Mädchen, meine einen Trend ausmachen zu können, die Spitzen eine Handbreit grün gefärbt, Billie Eilish-Style. Beim näheren Hinsehen erkenne ich, an den Rosen hängt eine kleine Papierrolle. Eine Botschaft? Ich beobachte, wie die Rosen verteilt werden. Eine gebückt gehende Frau küsst ihrer Rosengeberin die Hand. Die Rosengeberin verbeugt sich vor der Älteren und küsst ihr ebenso die Hand. In einem anderen Post sehe ich ein Mädchen, das mit ausgebreiteten Armen vor einer weißen Tür neben einem Krämerladen steht, fast so, als würde sie auf eine Umarmung warten. Die ungebändigten Haare schulterlang, gelockt. Sie trägt ein offenes Männerhemd, darunter ein T-Shirt, Jeans, Vans. An der Hauswand neben ihr kleben bedruckte Seiten. Ich zoome. Neben persischem Text steht auf Englisch, We want our dignity back. Wir wollen unsere Würde zurück. Ich lese, we want our human right to self-determination. Wir wollen unser Recht auf Selbstbestimmung. Bevor ich weiterlesen kann, läuft eine Frau ins Bild und an dem Mädchen vorbei. Ich sehe sie nur von hinten. Sie trägt einen Trenchcoat und ein bunt gemustertes Kopftuch. Plötzlich bleibt die Frau stehen. Sie macht ein paar Schritte zurück, geht auf das Mädchen zu und lässt sich umarmen. Ein Mann muss dieses Video gefilmt haben, jedenfalls kommentiert eine Männerstimme die Szene. Das sind wir, sagt die Stimme. Das ist Iran. Im Hintergrund höre ich einen Trupp anmarschieren. Ich höre eine Frauenstimme rufen. Wer sagt, dass die Kurden keine anderen Freunde als die Berge haben? Die Schritte kommen näher, werden lauter. Wir sind nicht allein. Wir sind eins, ruft dieselbe Frauenstimme und beginnt zu singen. Jin, Jian, Azadi, Jin, Jian, Azadi. Die Schritte passen sich ihrem Rhythmus an, werden schwerer, bestimmter. Jin, Jian, Azadi, Jin, Jian, Azadi. Eine Nachricht von Roja blitzt auf. Ich solle mir keine Sorgen machen, wenn ich sie und Nika mal nicht erreichen könne. Das Internet werde die meiste Zeit gedrosselt. Gestern wurde es sogar komplett abgeschaltet. Das sei die Strategie des Regimes. Strategie fehlgeschlagen, triumphiere ich kurz innerlich. Mein halber Instagram-Feed berichtet 24/7 live aus Iran. Ich verfolge eine Vespa-Kolonne, die irgendwo in Teheran eine breite Allee bergauf fährt. Wer auch immer filmt, fährt am Ende der Kolonne. Ich sehe, wie sie auf den Damowand zufahren. Die Mädchen sitzen mit offenen Haaren hinter den Jungen, die Arme eng um ihre Hüften geschlungen. Die Mädchen tragen weder Mantel noch Kopftuch, auch keinen Helm. Die Haare wehen im Wind, die Jungen hupen. Manchmal sehe ich flüchtig ein Profil. Alle in Nikas Alter, denke ich. Mir wird schlecht. Was, wenn ich plötzlich Nika sehe? Ich spüre Stiche in meinem Magen, versuche mich von meiner Sorge um Nika abzulenken, versuche die Straße auf dem Video zu erkennen. Keine Platanen, Valiastre ist es nicht. Aber eine breite Allee, drei Spuren in Richtung Damowand, grüner Mittelstreifen, bepflanzt mit Dahlien, in der Ferne eine Brücke. Die Vespa-Kolonne fährt unter der Brücke durch. Auf der Brücke stehen Menschen aufgereiht entlang des Geländers. Sie lassen eine Papierrolle herunter. Ich drücke mit dem Finger auf das Display, um das Video anzuhalten. Auf Persisch und auf Englisch steht auf der Papierrolle von Hand geschrieben: They try to bury us. They don't know we are seeds. Sie versuchen uns zu begraben. Sie wissen nicht, dass wir Samen sind. Als ich meinen Finger vom Display löse, ist die Vespa-Kolonne verschwunden. Mein Feed hat sich aktualisiert. Ich sehe fünf Mädchen in Jogginghosen und Crop-Tops auf einem betonierten Platz synchron eine Choreografie tanzen. Im Hintergrund eine Hochhaussiedlung. Ich lese The Girls from Ekbatan und denke an die Hauptstadt des Mederreichs. Ich google Ekbatan. Erster Eintrag, Reich der Meder. Zweiter Eintrag, Wohnsiedlung Teheran. Ich frage mich, wie lange es dauern wird, bis sie die Mädchen finden und verhaften. Mit diesen chinesischen Gesichtserkennungsprogrammen finden sie alle. Ich denke an Nika. Die Stiche in meinem Magen werden heftiger, so heftig, dass ich mir an den Bauch greife. Ich schaue mir das Video noch mindestens 10 Mal an. Ein ganz normales TikTok-Video. Calm Down heißt der Song von Rema. Afrobeat aus Nigeria. Girl, this your body, I put my heart for lockdown. Ich denke an meine Mutter. Meine Mutter tanzt immer. Sie tanzt morgens aus dem Bett und in ihren Tag hinein. Sie tanzt für uns in die Küche und tanzend serviert sie uns das Essen. Sie tanzt auf unseren Festen und an unserer Seite, wenn wir trauern. Und so hat sie es auch uns Töchtern beigebracht. Meine Mutter erzählt gerne die Geschichte, dass ich schon tanzen konnte, bevor ich richtig lief. Rel, 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 dirigierte meine Mutter. Kreisen, 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 kreisen. Kune to rel bitte. Kreise deinen Hintern. Und die verfolgen uns dafür. In einem Land der Tänzerinnen erklären sie Tanzen zum Verbrechen. Welches Leben ist lebenswert, Tante? Besonders als Frau. Welches? Wenn ich das selbst bestimmte. Hallo? Tante? Hörst du mich? Ja, aber ich sehe dich nicht. Welches, Tante? Nika klingt aufgebracht. Das Selbstbestimmte, sage ich. Wo bist du? Warum sehe ich dich nicht? Ich bin unterwegs. Wo? Vor Elahes Buchladen. Wir treffen uns jetzt immer hier. Wer ist wir? Frage ich und versuche, mich an den Geräuschen zu orientieren, die ich höre. Nikas Schritte. Ich höre, wie sie Stufen hinuntergeht. Steinstufen? Das Geräusch ist dumpf. Ohne Echo. Ich höre, wie sich Nikas Atem beschleunigt. Irgendetwas raschelt im Hintergrund. Das Rascheln wird lauter, wird zu einem Summen. Ich höre Stimmen. Javone Teheran. Jugend Teherans. Ich muss auflegen, Tante. Ich melde mich gleich nochmal. Es ist schon nach Mitternacht, als Nika wieder anruft. Meine Mitternacht. In Teheran ist es kurz vor 3 Uhr in der Früh. Nika sitzt angezogen auf ihrem Bett, als würde sie gleich nochmal losziehen. Das Zimmer hell erleuchtet. Kannst du nicht schlafen? Frage ich. Wer kann schon schlafen, sagt Nika und zeigt mit ihrem Kinn auf mich, als wolle sie sagen, du schläfst doch auch nicht. Erzähl, wer sind Javone Teheran, frage ich. Wir sind Javone Teheran, sagt Nika stolz. Cobra, Hassandra, ich und alle anderen Javuna. Wir haben uns in der Uni in der Kantine zusammengetan, aber dort ist es jetzt zu gefährlich für uns. Die durchsuchen uns vor jeder Vorlesung von Kopf bis Fuß. Körper, Taschen, Telefon, wie am Flughafen. Die folgen uns überall hin und lauern die ganze Zeit, dass wir Fehler machen. Die verfluchten Aunt Lydias haben sogar im Arsch Augen. Ich muss lachen. Du lachst, aber witzig ist das nicht. Ich schwör dir, die haben sich Löcher in ihre Chadors geschnitten und tragen Bodycams. Die filmen und denunzieren. Das ist hier ein Beruf. Aber gestern, sagt Nika, haben wir sie alle gemeinsam vom Campus gejagt. An der Uni sind wir ja nicht getrennt. Jungen, Mädchen, alle studieren zusammen. Wir haben uns untergehakt und haben sie singend und tanzend vom Campus gejagt. Was denken die, dass sie uns verbieten können, miteinander zu sprechen? Wir sitzen in den Vorlesungen in einem Raum und dürfen uns nicht anschauen. Wehe, ihr macht euch schöne Augen. So einen Mist, sagen die. Wenn sie uns dabei erwischen, dass wir uns anschauen und uns unterhalten, ist es ihr neuester Coup, dass sie uns erpressen. Peitschenhiebe oder Spitzel werden? Nika sagt das fast belustigt. Ich muss mich beherrschen, nicht laut loszuschreien. Die wollen, dass wir unsere Freunde bespitzeln, so dreckig sind ihre Gedanken. Der Trick ist zu sagen, man könne leider keine Geheimnisse für sich behalten. Man könne den Mund nicht halten. Man würde sofort auffliegen, weil man einfach nicht den Mund halten könne. Das, betont Nika, ist die einzige Möglichkeit, ihnen zu entkommen. Du musst ihre Konspiration durchbrechen. Deshalb treffen wir uns jetzt bei Elahe. Dort ist es sicherer. Du kannst dich doch noch an den doppelten Boden in ihrem Buchladen erinnern? Elahe hat seit damals den Keller vergrößert. Er ist jetzt fast 5-mal so groß. Das ist jetzt unser Untergrundversteck. Unsere Kommandozentrale, sagt Nika stolz. Ham Tanemuno Pas Migirim, Ham Vatanemuno. Wir holen uns unsere Körper zurück und damit unser Land. Jede von uns, die ohne Hijab auf die Straße geht, ist eine Revolution. Jeder Bruder, jeder Vater, jeder Großvater, jeder Onkel, jeder Cousin, jeder Freund, jeder Mann, der an unserer Seite steht, ist eine Revolution. Was, wenn sie dich kriegen, denke ich. Aber ich sage nichts, ich will Nika nicht ihren Mut nehmen. Hat Nika keine Angst? Bestimmt, denke ich. Ich hatte damals auch Angst und trotzdem hat sie mich nicht zurückgehalten. Besser, du stellst es dir nicht vor, Tante, sagt Nika, als könne sie meine Gedanken lesen. Wenn du an die Konsequenzen denkst, verlässt dich der Mut. Du musst an den Sieg glauben, einzig an den Sieg. Das Ziel ist das Ende der Bisharaf. Nur daran denken wir, an das Ende der Gewissenlosen, an unsere Freiheit. Nika strahlt. Wir gehen jeden Abend auf die Straße und jeden Abend schließen sich uns mehr an. Bald sind wir eine Armee. Bei dem Wort Armee fühle ich wieder die Stiche im Magen. Keine Sorge, Tante, keine Waffen, nur unsere Körper und Rosen. Kannst du dich noch an die Datingallee erinnern, auf der wir uns von Wagen zu Wagen Liebesbriefe zugeworfen haben? Jetzt binden wir Flyer an Rosen und verteilen sie und verabreden so, wann und wo die nächste Demo stattfindet. Ich versuche, meine Sorge hinunterzuschlucken und erzähle Nika von den Rosenverteilerinnen, die ich auf Instagram gesehen habe. Genau, sagt Nika. Hast du auch die Bonbon-Mädchen gesehen? Nein. Wir wickeln Bonbons in Stadtpläne und wickeln dann wieder das Bonbonpapier drumherum. Wenn die Leute mit ihren Navis zu den Demos finden, finden auch die Bisharaf zu uns.
Nika schiebt den Laptop von ihrem Schoß, beugt sich nach hinten und hält einen Stapel Papier in die Kamera.
»Wir haben ein Manifest verfasst.« »Ich schicke es dir später«, sagt Nika, legt den Papierstapel neben sich aufs Bett und zieht den Laptop wieder auf ihren Schoß. »Wir fordern die Entscheidungsgewalt über unseren Körper zurück. Wir fordern unser Recht auf Selbstbestimmung. Die verfügen über unsere Körper. Als seien wir Unmündige. Wir sind per Gesetz Habe. Erst gehören wir unseren Vätern und später unseren Ehemännern. Das ist doch absurd. Ohne Körper existiert kein Mensch. Selbst die, die an den aufsteigenden Geist glauben, müssen doch zugeben, dass erst der Tod dem Menschen seinen Körper nimmt. Also, wieso sollen wir unseren Körper schon zu Lebzeiten in fremde Hände legen? Wusstest du, dass der Eigentümer unserer Körper auf Lebenszeit der Staat bleibt? Alte, bärtige, übergewichtige Männer? Großeiertoller. Was soll das sein? Männer machen sich immer groß. Alexander der Große, Darius der Große, Großgrundbesitzer, Großfürsten, Großmeister. Reicht Ayatollah nicht aus? Geht da noch mehr? Ich spüre Nikas Wut. In ihrem Blick liegt dieselbe Art von Entschlossenheit wie in den Augen des Mädchens, das sich vorhin auf Instagram die Haare abrasierte. Weißt du, wie alt Khamenei ist? 85. Und Jannati 97. Wer ist Jannati? Expertenrat. Der hat die Kleiderregeln erfunden, samt Ministerium dafür. Das Gebieten des Rechten und Verbieten des Verwerflichen. Nika verzieht angewidert die Mundwinkel. Was immer von Menschenhand geschaffen wurde, Tante, kann von Menschenhand zerstört werden. Sexismus ist die grundlegende Ideologie der Macht. Wir fordern das Ende der Macht über unsere Körper. Wir sind nichts ohne Körper. Sogar unsere Sprache ist Körper. Nika hält mir ihre Hände entgegen. Mögen deine Hände nicht schmerzen? Sie zeigt mit beiden Zeigefingern auf ihre Augen. Deine Augen allein erkennen die Schönheit. Sie legt ihre rechte Hand auf ihr Herz. Mein Herz wird zu Wasser. Nika schiebt ihren Laptop zur Seite, damit ich sehen kann, wie sie die linke Hand auf ihre Leber legt. Jigaram, meine Leber, mein Liebling. Versuch mal, einen Satz auf Persisch zu formulieren, ohne ein Körperteil zu nennen. Mir steigen Tränen in die Augen. Still schaue ich Nika an. Auch ihre Augen beginnen zu schwimmen. Aber sie verzieht keine Miene. Ihr Gesicht bleibt so ruhig, dass es mich unruhig macht. Nika senkt ihren Blick. Ich bin so wütend. Die lügen so hell wie der Tag.
Nika schüttelt den Kopf. Eine Träne fällt auf den Bildschirm und rollt langsam herunter. Ich weiß, dass ich es nicht kann und trotzdem versuche ich, die Träne wegzuwischen. Ich streiche über den Bildschirm, über Nikas Wange. Und noch bevor ich etwas sagen kann, schaut Nika wieder zu mir auf.
Denken die wirklich, dass wir ihnen auch nur ein Wort glauben? Ein Besuch am Grab von Imam Reza bringt 70.000 Mal größere Gnade als eine Wallfahrt nach Mekka, sagen sie. Und weißt du warum? Weil Maschad in Iran liegt. Die überlassen doch nicht Millionen Wallfahrer den Arabern. Die wollen selbst abkassieren. Und was bitte ist überhaupt 70.000 Mal größere Gnade?
Für einen Moment schauen wir uns schweigend an.
Raisi, der Großmörder, kommt aus Maschad, sagt Nika. Und Khamenei.
Und Khamenei, wiederhole ich.
Da weißt du, was los ist. 70.000 Mal größere Gaben in die eigene Tasche. Sie lügen, als wäre es eine eigene Sprache.
Nika schaut an mir vorbei. Ihre Augen jagen plötzlich blitzschnell hin und her.
Um frei zu sein. Nicht nur wir Frauen, sondern alle. Um als Volk frei zu sein, brauchen wir einen Mentalitätswandel. Ich will dir was vorlesen, muss nur das Dokument finden.
Nika verstummt. Ich beobachte ihre konzentrierten Gesichtszüge, ihre hin und her fliegenden Augen. So geht das lange. Ich genieße es, Nika zu beobachten, sie überhaupt sehen zu können, ihre Wut, ihren Mut. Ohne ihre Suche zu unterbrechen, sagt Nika,
das Tragische ist, sie nutzen die Gläubigkeit aller aus, der Gläubigen wie der Abergläubigen. Manchmal denke ich, die Abergläubigen sind noch ärmer dran.
Nika lacht.
Wenn Sie an Shabialdor eine Wassermelone aufschneiden, zählen Sie die schwarzen Kerne, um zu erfahren, wie viele Jahre Sie noch von Ihrem Tod trennen.
Was glaubst du, wie schnell sie nach Maschat aufbrechen, wenn die Wassermelone nur wenige Kerne hat?
Nikas Augen stehen nun still. Ihr Blick wird konzentriert.
Hier, hör zu.
Nika liest. Ohne die Gesellschaft ihrer Freiheit zu berauben und dafür zu sorgen, dass sie wie eine Herde verwaltet werden kann, kann sich die Macht nicht selbst erhalten oder bewahren. Warte, das ist nicht die Stelle, die ich dir vorlesen möchte.
Was liest du da, frage ich.
Ein Manifest.
Von wem?
Hör einfach zu. Der Grund, warum die Frage der Freiheit die Schlüsselfrage ist, liegt in der Natur des Systems selbst. Die Geschichte des Freiheitsverlustes ist zugleich die Geschichte, wie die Frau ihre Stellung verlor, wie der dominante Mann mit all seinen Göttern und Untergebenen in Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst an die Macht gelangte. Der Untergang und der Verlust der Frau ist der Untergang und der Verlust der gesamten Gesellschaft.
Nika schaut wieder zu mir auf.
Wir haben nichts zu erwarten von einer Welt, die Sexismus, Vergewaltigung, Homophobie, Transphobie, die systematische Tötung von Frauen nicht sanktioniert, sondern belohnt. Wenn wir eine andere Welt wollen, müssen wir die gegenwärtige ändern. Wir müssen unsere Macht nützen. Wir müssen auf die Straße gehen mit unserer ganzen Körpermacht. Wenn wir den Untergang dieses Regimes wollen, müssen wir dem Regime sagen, ich gehöre euch nicht. Erinnerst du dich noch an Esther, Borbos Cousine, die Tochter von Tante Jasmin? 5-mal am Tag küsste sie den Gebetsstein. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ein Leben lang, total dem Patriarchat hörig. Mormon und Borbo machten sich immer über sie lustig. Sie verwöhne ihre Söhne so sehr, die wüssten gar nicht, dass Äpfel Kerne haben. Sogar sie geht jetzt auf die Straße und ruft San Sindegi Osordi.
Nikas Blick wird schärfer, dass ich denke, gleich durchschneidet sie damit den Bildschirm.
Unser Kampf ist der Kampf aller Frauen, sagt Nika ernst. Wir verlangen doch nichts anderes als unser Eigentum zurück, die Macht über unseren Körper. Das ist ein Recht, das jedem Menschen zusteht. Es ist das erste und wichtigste Menschenrecht. Es ist Teil der Würde des Menschen. Der Körper ist Würde. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Warum steht das überhaupt zur Debatte? Warum wird das in Frage gestellt? Woher kommt diese Unterwerfung? Das ist doch vollkommener Wahnsinn, Tante. Wusstest du, dass die Ayatollahs jederzeit verfügen können, dass unverheiratete Mädchen einem Jungfräulichkeitstest unterzogen werden? Es gibt ja einen Schwarzmarkt für Jungfernhäutchen. Stell dir das vor. Das ist doch so verrückt, das kann man sich nicht ausdenken. Scharlatane, die behaupten, sie können dir eine Jungfernhaut einnähen und kassieren dich noch dafür ab.
Nika wirkt plötzlich unkonzentriert.
Hassandra schreibt.
Nika klopft auf den Papierstapel neben sich.
Ich schick dir das Manifest. Ich muss checken, was Hassandra will, okay?
Geh, sage ich.
Khuda hafiz, sagt Nika, küsst die Luft und legt auf.
Khuda hafiz, sage ich leise zu mir selbst. Mein Gesicht spiegelt sich auf dem Display. Ich frage mich, was macht das mit einem Menschen, wenn Gott schon in der Sprache allgegenwärtig ist? Wie oft ein Mensch am Tag wohl Khuda hafiz sagt. Bei jedem Abschied. Und Gott sei Dank? Wie oft sagt ein Mensch Gott sei Dank, ohne darauf zu achten, dass ihm Gott auf der Zunge liegt? Als ich noch in München lebte, hatte ich bei jeder Begrüßung Gott im Ohr. Grüß Gott.
NDR Kultur am Morgen vorgelesen. Pega Feridoni mit der 13 von 15 Folgen aus dem Roman Im Herzen der Katze von Gina Kajer. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen und diese Hörproduktion kommt von uns, von NDR Kultur, von MDR Kultur, von HR2 Kultur und Sie finden sie ab sofort eine Woche lang online in der NDR Kultur App und natürlich der ARD Audiothek.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. US-Präsident Trump wird sich vorerst nicht mit dem russischen Präsidenten Putin in Budapest treffen. Grund ist offenbar, dass Russland einen sofortigen Waffenstillstand entlang der gegenwärtigen Frontlinie ablehnt. Aus Washington, Carsten Kühntop.
Er wolle kein vergeudetes Treffen und keine Zeitverschwendung, so Trump vor Journalisten. In den nächsten 2 Tagen werde seine Regierung darüber informieren, wie es weitergehe. Der Grund, warum der Gipfel in Budapest nun auf Eis liegt, ist offenbar vor allem der, dass Russland auch weiterhin nicht zu einer sofortigen Waffenruhe bereit ist. Dies verlangen aber die Ukraine, die Europäer und mittlerweile auch der US-Präsident. Auch der Kreml hat es nun mit einem weiteren Gipfel nicht eilig. Putins Sprecher sagte, solch eine Begegnung brauche ernsthafte Vorbereitungen.
Die Stadtbildäußerung von Bundeskanzler Merz sorgt weiter für Diskussionen. Auch aus den Reihen der CDU kommt Kritik. Der ehemalige Kanzlerkandidat Laschet warnt, die AfD könnte davon profitieren.